Nein, los geht's. Fangen wir an mit Fragen zur Übungsserie, denn ich habe nochmal geschaut, vielleicht sind nicht alle Sachen, die da stehen, so klar, vielleicht lohnen sich ein paar Hinweise, gerade weil wir auch gestern ziemlich detailliert darüber gesprochen haben, wann ich welchen Grad in Allgemeinheit mitdenke oder erwarte oder mir vorstelle. Deswegen wollte ich dabei Serie 2 noch ein paar Wörter zu verlieren. In Aufgabe 1 haben wir einen Vektorraum V und der ist allgemein da, also bitte nicht konkret arbeiten oder es am Anfang sagen. Das ist völlig okay, dann gibt es ja auch einen Teil der Punkte, wenn ansonsten die Argumentation sinnvoll ist. Da also bitte entscheiden, ob Sie sich zutrauen, das ganz allgemein zu machen, nachdem wir es besprochen haben, oder ob Sie da noch am Üben sind. 2 ist dagegen wirklich so speziell gemeint, wie es da steht. Das ist wirklich R und R hoch 4. Wer weiß nicht, was ein Zyklentyp ist? Okay, wer hat keine Ahnung, wie man zeigt, dass man alle möglichen Zyklentypen gefunden hat oder sowas? Also wer kann sich einfach darunter nichts vorstellen, was ich damit meine?
Also,
Aufgabe 2. In Aufgabe 2 geht es um Symphir.
Achso. Und
da soll man für jeden Zyklentyp einen Vertreter hinschreiben, also ein Gruppenelement pro Zyklentyp. Ich könnte mit Konjugationsklassen argumentieren, weiß aber nicht, ob alle dann auf dem Wissensstand sind, den man dafür braucht. Deswegen habe ich das mit Zyklentypen gemacht. Und da war nur meine Frage, ob jemand nicht weiß, was ich damit meine und ob jemand nicht weiß, wie man anfängt, Elemente mit verschiedenen Zyklentypen hinzuschreiben und sich zu überlegen, ob man alle Typen gefunden hat.
Zwei Zyklen, also ein Zyklentyp aus Typ 1, 2 und ein anderes 1, 2, 3 und ein weiteres 1, 2, 4. Aber 1, 2, 3 ist ein.
Gut, es gab also Fragebedarf, aber nicht für mich. Das ist in Ordnung. Jetzt wäre ansonsten die Gelegenheit, einfach weil Sie jetzt ja noch viel Zeit haben, sich die Sachen anzugucken, schauen Sie, ob noch was anderes da ist, was vielleicht unklar ist. Deswegen stehe ich hier, deswegen biete ich das an. So Sachen wie irreduzibler G-Modul werden sich klären. Das ist jetzt Vorlesungsstoff.
Du hast mehr gefragt. Jesus fragt. Ja, gut, von der was ist Alt 4?
3 Stunden später, was?
Was ist Alt 4?
Alt 4 ist die alternierende Gruppe auf 4 Ziffern, also auf den Ziffern 1 bis 4. Sym 4 ist die volle symmetrische Gruppe, da hat man alle Permutationen. Alt 4 ist die sogenannte alternierende Gruppe, bei der man nur die geraden Permutationen nimmt. Also die, bei denen, wenn man sie als Produkt von Transpositionen schreibt, die Anzahl der benötigten Transpositionen gerade ist. Okay?
Ja.
Gut. Sehr schön. Noch irgendwas? Wenn wir schon dabei sind?
Was heißt immer Invarianten-Teilraum?
Ein Teilraum, da muss man gucken, was die Wirkung ist. Also wenn man ein Modul hat, so wie zum Beispiel hier, da haben wir auch V als A-Modul für eine Algebra A, dann heißt invariant unter A für einen Teilraum, dass wenn man mit Elementen aus A auf den Vektoren irgendwas gemacht hat, dass die dann hinterher immer noch in dem Teilraum landen. Also so wie bei einem Endomorphismus, da sagt man ja auch, man ist invariant darunter, wenn die Bilder wieder drin liegen. So, und das gibt, dieses Invariantsein bezieht sich eigentlich immer darauf, dass irgendwas, nachdem man was damit gemacht hat, noch in der gleichen Bildung liegt. So, das ist einfach so ein Wort, was wir in der Algebra dafür gerne verwenden. Ich gucke gerade, wo das steht.
1b.
Genau, da habe ich jetzt einfach gehofft, dass es aus der Lina bekannt ist. So wie ich, aber gut, ich habe ja schon häufiger gehofft, dass irgendwas aus der Lina bekannt ist und manchmal ist es dann vielleicht unter einem anderen Wort bekannt, könnte ich mir vorstellen. Also schauen Sie mal, ob Sie in Ihrer Lina eine Entsprechung dafür finden. Vielleicht heißt es einfach nur anders, aber Sie haben es in Wirklichkeit gesehen. Und vielleicht kennen Sie ja sogar die Resultate und können dann einfach gucken, wie haben wir das gemacht. Gut. So, dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwie verwirrte Gesichter sehe. Aber jetzt gerade geht's. Gut. Dann können wir mit der Vorlesung weitermachen. Ich bin irgendwie nicht sortiert genug, aber das macht nichts. Wir haben 1.10. Habe ich mich richtig erinnert, dass es schon an der Tafel stand und wir schon darüber gesprochen haben, was diese Invarianz bedeutet und dass es in Wirklichkeit das ist, was der Wiener in Algebra kennen und so. Das war meine Erinnerung vom Ende des letzten Males. Aber wir haben das Lemma noch nicht bewiesen. Und, genau, hier ist mein toller Zettel. Das ist nämlich traditionell bei mir eine Übungsaufgabe, aber diesmal halt nicht. Und ich möchte einmal besprechen, was wir zu klären haben, bevor wir theoretisch 6 Rechenregeln nachweisen müssen, die wir nicht alle nachrechnen. Das klären wir gleich. Aber vorher müssen wir noch was besprechen. Denn ich hoffe, dass Sie sehen, dass nicht klar ist, dass das eine wohldefinierte Operation ist. U plus V ist eine Restklasse und die hat normalerweise mehr Repräsentanten als nur dieses eine kleine V. Das Bild wird jetzt aber definiert dadurch, dass ich diesen Repräsentanten nehme und mit A abbilde. Die Frage ist, was passiert, wenn ich einen anderen Repräsentanten nehme für die gleiche Restklasse? Wenn da dann was anderes rauskommen könnte, dann wäre es keine wohl definierte Operation. Das müssen wir also einmal besprechen. Und wenn ich das gemacht habe, und das kennen Sie auch aus der linearen Algebra, jedenfalls hoffe ich, dass Sie da über sowas geredet haben und dass Sie sich da klar gemacht haben, dass wenn man auf diese Art und Weise einen Endomorphismus quasi auf einen Faktorraum loslässt, dass es überhaupt wohl definiert ist. Ich hoffe, das war Thema. Ansonsten steht es in meiner Lina, da können Sie mal reingucken, wenn Sie wollen und das nochmal in einer anderen Sprache sehen möchten. Wir machen es jetzt einfach trotzdem. Was muss ich klären? Hier ist der Schmierzettel. Ich habe zwei Restklassen, beziehungsweise die gleiche Restklasse, aber mit zwei Repräsentanten, die durchaus verschieden sein könnten. Also zum Beispiel plus V, gleich U plus W. V und W sind kleine Vektoren aus V, repräsentieren die gleiche Restklasse, dürfen aber verschiedene Vektoren sein. Wenn ich jetzt so ein A-Dorf loslasse, dann kommt einmal raus, dass ich V mit A abbilden muss und einmal, dass ich W mit A abbilden muss. Und es ist nicht klar, warum die Bilder die gleiche Restklasse repräsentieren sollten. Würde ich sagen. Ist das überhaupt nicht klar, dass das, was da drüben steht, zu einer wohl definierten Abbildung führt? Warum ist es doch so? Naja, was bedeutet denn das hier? Das bedeutet doch zum Beispiel, dass die Differenz, so V minus W, in U hat. Dann bilde ich das doch mal ab mit A. Das liegt dann auch in U, denn U ist ja invariant unter A, das steht da. U ist nicht nur ein Teilraum, sondern ein A-Teilmodul. Also liegen all diese Bilder wieder in U. Jetzt wende ich die Homomorphie-Eigenschaft an für das kleine a und kriege das VA und also V hoch A und B hoch A auch die gleiche Restklasse repräsentieren. Muss man sich aber einmal überlegen und bemerken, dass man die A-Invarianz wirklich braucht. Von den U. Also schreiben wir das kurz hin. Das ist die Wohldefiniertheit der Wirkung von A auf V hoch U. Und dafür mache ich jetzt alles so wie hier, nur ein bisschen ordentlicher. Seien also V und B plus V so, dass U plus V das gleiche ist wie U plus B. Dann sehen wir alle A aus A. V minus B U. Also ist wegen der A-Invarianz von U. V minus B hoch A und U, also auch V hoch A minus B hoch A in U. Und das ist sozusagen die Homomorphie-Eigenschaft für die von A bewirkte Abbildung. V ist ein A-Modul, das heißt, die Elemente von A bewirken Vektorraumhomomorphismen. Das habe ich da verwendet. Das meine ich mit Homomorphie-Eigenschaft. Und damit schließe ich. Es ist also völlig egal, welchen Repräsentanten ich auswähle. Da wir das jetzt wissen, ist es sinnvoll, über diese Wirkung zu sprechen und dann können wir uns die sechs Eigenschaften angucken. So, hier kommt jetzt mein Beispielzettel. Da steht drauf, wie diese sechs Eigenschaften aussehen, wenn man sie wirklich hinschreibt für die Elemente des Faktorraums. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die einfach nur hingeschrieben sehen, und vielleicht noch nicht mal alle, dass Sie dann sehen, warum die Rechnungen sofort folgen aus den Rechnungen, die wir für den großen Vektorraum V haben. Aber es könnte sein, dass die Übertragungsleistung von den sechs Eigenschaften, wie sie formuliert sind, hinzu, wie sehen die aus, wenn ich die für den Faktorraum aufschreibe, dass die vielleicht nicht trivial ist. So, Möglichkeit 1. Ich schreibe all diese sechs Eigenschaften hin, also einen zu zeigen. Wir starren drauf und akzeptieren, dass es alles so stimmt und dass es nur darum geht, sich klar zu machen, was man zeigen muss. Oder ich schreibe das mal auszugsweise hin, aber wir rechnen dafür wirklich eine der Eigenschaften nach. Ich möchte nicht alles zusammen machen. Also nicht alles im Schreiben und alles ausrechnen. Ja. Nein, der Dienstagnachmittag ist kurz. Gut. Wer möchte alle sechs Eigenschaften einmal ausgeschrieben für den Faktorraum sehen? Alle sechs? Ja, eine Person? Und dann so ein, zwei, die sich nicht sicher sind. Okay. Dann schreiben wir die doch einfach einmal alle hin. Und dann rufen Sie mir zu, ob Sie eine Rechnung sehen wollen. Also, bleibt zu zeigen. Das wären jetzt die sechs Eigenschaften. Und dann brauche ich ganz viele Buchstaben. das Lambda. Und hier können wir ganz schön einschaffen. Arme 1. Wenn ich den Vektor, ich bin jetzt ja die ganze Zeit im Faktorraum, das heißt, meine Vektoren sind Restklassen. Wenn ich den Vektor O plus V nehme und den Vektor O plus W addiere und wenn ich dann diese Summe mit A abbilde, dann soll das gleiche rauskommen, als wenn ich erst abgebildet und dann addiert hätte. Also O plus V plus A plus W plus A. Ich schreibe erstmal alle hin und dann werde ich mündlich darauf eingehen, warum ich denke, dass man sieht, dass das stimmt. Und dann gucke ich mir mal ihre Gesichter an. Okay? 2, das ist die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Wenn ich Lambda mit so einem Vektor O plus V multipliziere und danach erst abbilde, kommt das gleiche raus, als wenn ich zuerst abgebildet hätte. Also O plus V A und dann das Ergebnis Skalar mit Lambda multipliziert hätte. Dann kommt 3, das ist die Verträglichkeit mit der Summe in der Algebra. Das heißt, U plus V abgebildet mit A plus B soll das gleiche sein wie U plus V abgebildet mit A plus U plus V abgebildet mit B. 3, Entschuldigung, das ist nochmal Skalarmultiplikation, aber diesmal für die Algebra. U plus V abgebildet mit Lambda mal A soll das gleiche sein wie Lambda mal U plus V abgebildet mit A. Dann haben wir A und 5. Verträglichkeit mit der Multiplikation in der Algebra. Diese Zeichen. U plus V abgebildet mit. Erst mit A, dann mit B. Soll das gleiche sein wie U plus V. Oh. Das V ist immer so ein kleines V, das ist mein Vertreter. Achte mal drauf, dass ich die Größenunterschiede deutlicher mache. Wenn ich erst A und dann B anwende, soll das gleiche passieren, als wenn ich das Produkt in der Algebra bilde und dann Lambda bilde. Das heißt, ich habe U plus V abgebildet mit A Kringel B. Kringel war unser Symbol für die Multiplikation innerhalb der Algebra. Denke ich jedenfalls, oder habe ich gerade beschlossen. Und AM 6 ist, dass das 1-Element der Algebra die identische Abbildung bewirkt. So. Starren wir kurz drauf. Nee, ich lasse mir kurz schreiben. Ich brauche einen Tee. Und dann starren wir drauf. Stimmen Sie mir zu, dass es hilfreich ist, einmal hinzuschreiben, was diese 6 Rechenregeln bedeuten im Faktorraum. Dass man das einmal für sich aufgedröselt hat. Okay. Bei A1 auf der linken Seite addieren wir ja die beiden Elemente des Faktorraums, in denen wir die Repräsentanten addieren. Und wenn ich damit A abbilde, dann verwende ich einfach nur die Homomorphie-Eigenschaft. Und dann wird es die rechte Seite. So, bei A2 dasselbe. Da verwende ich auch wieder nur die Homomorphie-Eigenschaft. Und ich muss halt wissen, wie die Verknüpfungen im Faktorraum funktionieren. Addieren heißt, ich addiere Repräsentanten. Skalarmultiplikation heißt, ich nehme den Repräsentanten und multipliziere den mit dem Skalar. Und daraus folgen dann die ersten beiden Rechenregeln. So, dann kommt die dritte. Naja, wenn ich erst A, also wenn ich A anwende, dann sagt die Definition, ich werfe A auf den Repräsentanten. Wenn ich B anwende, genauso. Und die Summe einer Abbildung ist ja definiert als, ich bilde das Ding ab und bilde die Summe der Bilder. Und das ist genau das, was auf der rechten Seite steht. Denn so würde ich das ja machen für das kleine V. Also wenn ich A plus B auf V anwende, steht da V hoch A plus B und dann sagt mir die Definition von A plus B angewandt auf den Vektor V, dass ich da V hoch A plus V hoch B stehen habe und dann verteilt sich das, also dann habe ich quasi so eine Summe von Repräsentanten und ziehe es wieder auseinander und dann kriege ich die rechte Seite. A in 4 genauso, das ist die Skalarmultiplikation. Wenn ich einen Vektor abbilde mit dem Skalarenvielfachen von einem Endomorphismus, dann ziehe ich den Skalar vor das Bild. Das heißt, hier wende ich auch wieder nur an, U plus V abgebildet mit irgendwas heißt, ich werfe das auf den Repräsentanten, steht da V hoch Lambda mal A, da weiß ich, was passiert, dann steht da Lambda mal V hoch A, dann ziehe ich das Lambda wieder nach vorne und löse es mir auf. Hintereinander ausführen genauso. Wenn ich erst A drauf werfe, steht da U plus V hoch A, dann werde ich B drauf, dann steht da U plus V hoch A hoch B. Dann wende ich aber an, dass ich für den Vektorraum V diese Rechenregel habe. Also steht da A Kringel B und dann ziehe ich es wieder raus. Und genauso die letzte Eigenschaft. In Wirklichkeit verwenden wir immer nur auf der linken Seite, wie wir definiert haben, wie A auf diesen Elementen wirkt vom Faktorraum. Und wenn das da einmal aufgedröselt steht, dann brauchen wir nur die entsprechende Rechenregel, und zwar wirklich immer dieselbe, für die Wirkung von A auf dem Modul V. Und wenn wir die da hinschreiben und anwenden und das dann wieder zurück aufdröseln, dann kommt die rechte Seite raus. Es passiert überhaupt nichts Spannendes. Und wichtig ist nur, sich einmal klar zu machen, dass es sinnvoll ist. Und das fängt damit an, dass die Operation überhaupt sinnvoll ist. Übrigens stimmt das Gleiche, wenn V nicht ein A-Modul, sondern ein G-Modul ist. Da macht man genau dasselbe und kriegt als Faktormodul ein G-Modul. Schreibe ich nochmal dazu. Genauso für G-Modulen und ich spreche es einmal aus, aber schreibe es nicht hin. Das heißt, wir hätten unsere Voraussetzung, V wäre ein G-Modul, U wäre ein G-Teilmodul von V, also invariant unter der Wirkung von G. Und dann hätten wir für alle V und aus V und alle G aus der Gruppe G, dass wir definieren, dass die Restklasse U plus V von G abgebildet wird, indem ich Repräsentanten mit G abbilde. Und dann ist die Behauptung, dass der Faktorraum ein G-Modul ist. Aber es funktioniert genauso. Man muss auch wieder über die Wohldefiniertheit nachdenken, aber das Argument ist das, was wir gesehen haben. Und die Rechenregeln übertragen sich genauso. Naja, und wenn man Faktormodulen hat, dann kann man über sowas wie Homomorphiesätze und so nachdenken, Isomorphiesätze, also alles, was man so kennt von, was man hoffentlich kennt, also in der Algebra für Vektorräume, aber was man teilweise auch ganz abstrakt kennt für Gruppen aus der Algebra oder Algebra 2, je nachdem, was wir gehört haben. Und das heißt, dass wir jetzt eigentlich im Rest von Kapitel 1, was nicht mehr sehr lang ist, nur abfrühstücken, was kann man jetzt ganz natürlich hinschreiben, was gilt jetzt, wenn man einmal so eine Struktur aufgesetzt hat mit Homomorphismen und mit Faktorstrukturen. Was sind so die drei Standardresultate, die man dann immer hinschreibt, einfach damit man sie hat. Das werden wir heute fertig kriegen, das ist das Ende von Kapitel 1 und danach wird es dann hoffentlich ein bisschen interessanter. Machen wir ein Beispiel dazu. Erstmal die Definition. Dieses Ding heißt jetzt Faktormodul, das habe ich schon dreimal gesagt. Unter den Voraussetzungen aus der Lehre 1.10 heißt V Modulo U A Faktormodul bzw. G Faktormodul. Und wenn wir das so sagen, dann meinen wir immer, dass die Wirkung so sein soll, wie es da im Lemma steht. Deswegen habe ich mich nochmal so darauf bezogen. A Faktormodul bzw. G. Wir brauchen diese Sprache dann zum Beispiel für Induktionsargumente oder so. Dann ist es einfach gut, wenn wir wissen, das ist gemeint und wir kennen dann auch die Wirkung. Das wird immer die sein, über die ich hier in dem Lemma gesprochen habe. Jetzt kommt ein Beispiel. So, 1.11, darauf beziehe ich mich, glaube ich, auch in der Übungsserie. Denn wir sehen jetzt einmal so ein kanonisches Beispiel für eine Wirkung von einer Gruppe auf einen Vektorraum. Und die Wirkung ist quasi eine Permutationswirkung. Wir permutieren Basisvektoren, indem wir die Indizes permutieren. So kann man sich das also so vorstellen, ich schreibe da gleich noch was dran. Da sagen wir, in der Übungsaufgabe zum Beispiel haben wir den R4. Dann kann ich mir einfach so eine vierelementige Basis hinschreiben. Und wenn Sie wollen, können Sie immer an die Standardbasis denken. Und dann haben Sie da also vier Vektoren. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Sie denen quasi dann Nummern zuweisen, der erste, der zweite, dritte, der vierte, 1, 2, 3, 4, dann können Sie diese Vektoren permutieren, so wie Sie halt die Zahlen 1, 2, 3, 4 permutieren. Wir machen das zwar für einen dreidimensionalen Vektorraum, also einen Tick allgemeiner, aber Sie sehen die Idee und in der Übungsaufgabe wird es dann halt konkretisiert für R4. Seite V, ein dreidimensionaler K-Vektorraum. K ist beliebig und V ist irgendein dreidimensionaler K-Vektorraum, das muss nicht K hoch 3 sein. Aber ich finde eine dreidimensionale Basis Und die kann ich mir hernehmen und kann die Vektoren B1 bis B3 nennen. Auf dem Vektorraum definieren, indem ich anfange, so wie ich das gerade gesagt habe, jeder Permutation weise ich eine Permutation der Basisvektoren zu und dann gucken wir, was passiert. 2b, 2i. Und jetzt behaupte ich, dann ist V. Ich schreibe jetzt die Ideen hin und ich führe nicht alle Rechnungen aus, weil ja gerade der Witz ist, dass Sie sich in der Übungsaufgabe das für R4 einmal konkret überlegen sollen. Aber so haben Sie schon mal so ein paar Pointer, was man ungefähr machen muss. Permutation der Basisvektoren, wie die Indizes, k-lineare Fortsetzung. Und den Rest besprechen wir dann im Zusammenhang mit der Übungsaufgabe. Das macht mir Spaß. Werfen Sie mir eine Permutation zu, an der wir das einmal durchxen. Welche wollen Sie machen? Aus der Summe.
1, 3, 2.
Okay. 1, 3, 2 funktioniert dann so. Ich male mal so Pfeile. B1 geht auf B3. B3 geht auf B2. B2 geht auf B1. Jetzt weiß ich, was meine Basisvektoren machen. Und dann gibt es einen Satz in der linearen Algebra, der mir sagt, wenn ich auf einer festen Basis weiß, was passiert, dann weiß ich, was, in anderen Worten, es gibt einen eindeutig bestimmten Homomorphismus von V und sich selber, der die Basisvektoren so abbildet. So, das kann ich dann durch lineare Fortsetzung konkret machen. Das heißt, wenn ich einen beliebigen Vektor von V hinschreibe, in Form einer Linearkonvention aus den Basisvektoren, dann wird der Vektor abgebildet, indem ich halt die Bilder bilde von den Basisvektoren und dann die entsprechenden Koeffizienten wieder davor schreibe. Okay, ich kriege also jetzt eine wohldefinierte Abbildung durch k-lineare Fortsetzung dessen, was ich hier hingeschrieben habe. Eine Möglichkeit, sehr schnell zu sehen, was passiert ist, dass man sich innerlich auf eine Basis einigt und dann Abbildungsmatrizen hinschreibt. Und es gibt Gründe für diese Vorlesung, warum ich jetzt sehr früh schon einführe, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Und das war jetzt ein Beispiel. Wir kriegen insgesamt 6 Abbildungen. Eine ist langweilig, das ist die identische Abbildung, aber die anderen funktionieren alle irgendwie so. Und dass dies mit dieser Wirkung V zu einem G-Modul wird, das ist dann hoffentlich klar. Da muss man nur einmal nachrechnen, warum verträgt sich das mit der Verknüpfung der Druck und so, aber es ist ja alles sehr natürlich gemacht, das kann man sich also überlegen. Und dann ist interessant, was man da so für Eigenschaften sehen kann. Dazu dient die Übungsaufgabe. Da ein bisschen hinzugehen. Hier zum Beispiel haben wir als Zyklentypen den Zyklentyp gar nichts quasi, also die identische Abbildung. Dann haben wir den Zyklentyp, den ich jetzt so abkürzen würde mit einer 2, also Transposition. Da haben wir zum Beispiel die 1, 2. Und dann haben wir den Zyklentyp, den ich 3 nennen würde, also ein 3-Zyklus. Und da haben wir gerade eine Stückführung. Und in der SYN 3 sind das die einzigen Zyklentypen. Und deswegen würde, wenn man die Aufgabe dafür macht, es reichen, wenn man sich zum Beispiel diese 3 Elemente anschaut und dafür erklärt, was passiert, und das dann einfach so durchhext. Haben Sie dazu Fragen? Wenn man angefangen hat, so darüber nachzudenken, wird es sehr schnell, sehr schön anschaulich. Ich hoffe, dass Sie das sehen, wenn Sie anfangen, die Übungsaufgaben zu bearbeiten, und ich hoffe, dass es dann auch anfängt, noch mehr Spaß zu machen. Tatsächlich ist es bei mir auch oft eine Übungsaufgabe in der Lina, sich zu überlegen, dass jede Permutation einer festen Basis immer Vektorraumautomorphismen bewirkt. Und das ist genau das, was wir machen. So, was wollte ich denn hier noch machen? Jetzt ging es ja einfach nur darum, wie man die Wirkung macht. Jetzt möchte ich noch einen Teilraum angucken. Denn die Frage ist ja, wie kann man zum Beispiel, wenn man so angefangen hat, ein Gefühl dafür kriegen, was für Teilräume jetzt invariant sind unter der Wirkung. Ein Beispiel, wenn ich den von B1 erzeugten Teilraum nehme, dann dann ist der sicherlich nicht invariant, denn der wird ja zum Beispiel von dem Element, das wir gerade am Wickel hatten, auf den von B3 erzeugten geworfen. Das heißt, man fliegt da raus. So, das ist also kein G-invarianter Teilraum. Aber ich behaupte, dass der hier G-invariant ist. Ich addiere die drei Basisvektoren und nehme das Erzeugnis davon. Das ist ein eindimensionaler Teilraum, ein wunderschöner, der invariant ist unter der Wirkung, denn egal was für eine Permutation ich hier anwende, ich komme immer wieder auf diese Summe, das heißt, ich lande immer wieder in diesem Teilraum. Das ist ein Beispiel dafür, wie man so einen Teilraum finden kann und dann eben einen entsprechenden Faktormodul bauen kann. Das heißt, in unserer Notation, die wir eingeführt haben, U ist ein G-Teilraum von V. Nicht nur ein K-Teilraum, sondern ein G-Teilraum im Sinne von G-Invariant. Und jetzt möchte ich noch ein Unbeispiel bringen. W soll das Erzeugnis von W1 plus W2 sein. Das ist auch ein wunderschöner eindimensionaler Teilraum. Ich behaupte aber, dass das kein G-Teilraum ist. Und wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, warum. G-Teilmodul, sollte ich sagen, nicht Teilraum. TM für Teilmodul. Warum ist es keiner?
Ja? Unter der Permutation 2, 3, dann haben wir dann das Erzeugnis von B1 plus B3.
Genau.
Und das ist dann nicht mehr der Gleichraum. Weil die Dinge unabhängig sind, weil es Basisvektoren sind.
Danke, dass du alle Fragen beantwortet hast, die ich als nächstes stellen wollte. Moment. Bei B1 plus B2 unter, was war es, 2, 3?
Ja.
Der Vektor, Moment, B1 plus B2 wird von der Transposition 2, 3 abgebildet auf B1 plus B3 ist und B1 plus B3 nicht in B ist. Und ich schreibe noch ein bisschen was dazu, wegen Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in einer Basis, bla bla bla. Genau, das heißt, da fließt schon wieder ganz viel wunderschöne Mineral rein. So, wem ist nicht klar, warum dieses ganze Zeug in der Klammer da steht? Wer braucht da vielleicht noch eine Einordnung? Oder in anderen Worten, wer hat gedacht, nee, wieso, ist doch klar, dass B1 plus B3 nicht in dem Erzeugnis von B1 plus B2 liegt? Denn ich finde es überhaupt nicht klar. Also wenn man einfach so random Vektoren hat und die Summe von irgendwas bildet, dann ist überhaupt nicht klar, dass die Summe von irgendwas nicht in Erzeugnis von der Summe von etwas anderem liegen kann. Im Allgemeinen funktioniert das ganz oft. Weil hier war ja entscheidend für die Nicht-G-Invarianz, dass man ganz sicher sein kann, dass man da jetzt nicht drin landet. Und deswegen war noch mein Argument nötig. Möchte jemand noch was dazu fragen? Oder noch mehr dazu erläutern? Das ist ein bisschen subtil, ja.
Man könnte jetzt also auch sagen, W ist nicht G-invariant.
Genau. Okay. W ist nicht G-invariant, W ist kein G-Teilmodul.
Wir finden die Elemente, sodass wir aus W rausfinden.
Genauso, genauso. Und ein Beispiel reicht. Das heißt, wenn Sie das, ne, ich stelle ja auch gerne so wahre Falschfragen oder sowas. Und wenn ich dann da irgendwas frage und Sie sehen, ich habe hier ein Gegenbeispiel, dann reicht ein Vektor mit einem Element aus der Gruppe, sodass das Bild rausgeflogen ist. Und die Idee war jetzt in der Einübungsaufgabe, sich quasi daran zu orientieren und dann selber loszurechnen mit der R4. Und damit kommen wir zum Homomorphiesatz für Modul. Habe ich gerade ja schon angedeutet, dass wir sowas jetzt noch machen zum Ende des Kapitels. Hoffentlich erkennen Sie da auch was wieder, aus der linearen Algebra oder aus der Gruppentheorie oder beides. Unter Voraussetzung 1, 2, die wir jetzt die ganze Zeit haben, nehme ich mir zwei A-Modulen her, beziehungsweise G-Modulen. Ich schreibe am Ende einfach einmal hin, dass man das alles parallel für G-Modulen hat. Sei also V und B A-Modulen. Und dann brauche ich noch einen A-Homomorphismus von V nach W. Wir wiederholen gleich, was das ist. Die Bezeichnung Hom und ein A in runden Klammern V, W steht für die Menge der A-Homomorphismen von V nach W. Das sind diejenigen Vektorraumhomomorphismen von V nach W, die sich gleichzeitig noch mit der Wirkung von A vertragen. Und damit war gemeint, dass es egal ist, ob ich zuerst mit den Leuten aus A auf einem Vektor wirke und ihn dann in den anderen Vektorraum abbilde oder umgekehrt. Also so eine Art Kompatibilität mit der Wirkung von A. Und dann behaupte ich jetzt ein bisschen Zeug. Erstens behaupte ich, dass der Kern von so einer Abbildung Phi ein A-Teilmodul ist. Oder in anderen Worten, der ist A-invariant. Und dann kann man auch noch zeigen, dass das Bild ein A-Teilmodul von B ist und so, aber das ist, glaube ich, alles gar nicht so wichtig. Ich schreibe es trotzdem mal hin. V. Das Bild von B ist ein A-Teilmodul von B und das ist alles, ja, das schreibt man einfach hin. Und der Witz ist aber jetzt V-Modulogramm. Und hier kommt es zum ersten Mal. Wir haben jetzt hier so eine Faktorstruktur. Und wenn ich dann gleich schreibe, dass das ein A-Modul ist, dann ist damit gemeint mit der Wirkung aus Lemma 1 ziehen. Ich glaube, dass dieser Faktormodul als A-Modul isomorph ist zum Bild von Phi. Das ist die Aussage, die Kernaussage vom. Oh, no pun intended. Das ist die wichtige Aussage hier vom Homomorphiesatz. Wenn ich einen A-Homomorphismus habe, von einem A-Modul in einem A-Modul, dann ist der Startraum Modulo-Kern als A-Modul isomorph zum Bild. Oder in anderen Worten, wir finden im Zielmodul sozusagen eine Kopie von diesem Faktormodul, V-Modulo-Kern. Isomorph zu sein heißt hier, dass es einen A-Isomorphismus gibt, von dem einen in den anderen. Und klar, schreibe ich da jetzt gleich ein bisschen was zum Beweis hin, aber eigentlich ist, wenn man wieder lineare Algebra mit ins Spiel bringt, klar, was da passiert. Man macht nämlich genau das, was man beim Homomorphiesatz für Vektorräume macht. Wir haben hier ja insbesondere einen Vektorraumhomomorphismus. Das heißt, die ganze Konstruktion ist klar. Der Kern ist ein Teilraum, das Bild ist ein Teilraum, dann hat man diesen Faktorraum, man hat einen Isomorphismus. Man muss eigentlich nur immer gucken, ist alles, was man da macht, verträglich mit der Wirkung von A. So, und das mache ich dann gleich, da schreibe ich ein bisschen was zu hin, aber ansonsten ist es nur das. Insbesondere müssen wir uns da nirgends fragen, ob irgendwas wohldefiniert ist oder so, weil man das alles hoffentlich wieder geklärt hat. Ändern, aber so geht's auch. Es gibt ja keinen Grund dafür, dass die Tür zu ist. Sie können ja hier vorne weglaufen, wenn Sie das wollen. Ich schreibe direkt dazu, dass alles entsprechend für G-Modulen gilt. Alles gilt. Jetzt dröseln wir einmal auf, was da passiert. Ich schreibe mal hin, was wir aus der linearen Algebra wissen. Nur um abzugrenzen, was wir schon wissen und nicht nochmal zeigen müssen und was dann übrig bleibt, was wir uns zusammen überlegen wollen. Aus Lina wissen wir, der Kern von Phi ist ein K-Teilraum von V. Das Bild von Phi ist ein K-Teilraum von B. Isomorphismus bastelt. Von diesem Faktorraum fahren wir den Kern aufs Bild. Wer will das noch einmal sehen? Okay, dann schreibe ich das kurz hin. Hier oben, das ist ein guter Schnittzettel. Also, wenn ich in V Modulo Kern von V anfange, dann muss ich jetzt ja so ein Element daraus abbilden und sagen, was da rauskommen soll. Dann habe ich also so einen Vektor, Kern V plus klein V, und ich muss definieren, wie das abgebildet werden soll. Also brauche ich eine Bezeichnung. Ich nenne mal meine Abbildung Alpha. Alpha geht jetzt also von dem Faktorraum erstmal nach B, aber wir sehen gleich, warum wir im Bild von Phi landen. Und Alpha funktioniert so. Ich nehme so ein Element aus dem Faktorraum und bilde es mit Alpha ab, indem ich mit dem Repräsentanten schnappe und den mit Phi abbilde. In der Lina muss man sich jetzt überlegen, oder also habe ich mir in meinen Studis damals überlegt, dass das wohl definiert ist. Denn man hat ja wieder genau wie vorhin dieses Problem, dass man was macht, indem man sich einen Repräsentanten auswählt und den abbildet. Und dann muss man sich erstmal kurz überlegen, warum das von der Wahl des Repräsentanten unabhängig ist. Das geht aber. Die Idee ist, dass wenn ich zwei verschiedene Repräsentanten habe, dass dann die Differenz im Kern liegt. Aber die Leute im Kern sind ja gerade wie auf Null abgebildet werden. Und deswegen kann man dann sehen, dass die Bilder auch wieder das gleiche repräsentieren. Das heißt, das funktioniert. Man sieht auch, dass man ein Bild von Phi landet, denn da steht ja ein Bild von Phi. Und dass es ein Isomorphismus wird, kann man sich auf verschiedene Arten überlegen. Man kann, also ich mache das in der Lina so, dass ich wirklich zu Fuß Injektivität und Subjektivität nachrechne. Subjektivität ist klar, nicht unbedingt nach B, aber wenn ich das Bild von B gehe, dann kriege ich die Subjektivität geschenkt und die Injektivität muss man sich dann noch einmal überlegen. Aber so funktioniert das. Das ist die Abbildung, die es tut. Und ich behaupte, dass man genau die nehmen kann und jetzt muss man nur die Verträglichkeit mit A irgendwie klären. Schauen wir also, ich mache mal ein Beispiel und dann gucke ich, ob Sie denken, dass die Rechnungen einigermaßen klar sind. Wir wollen doch jetzt zum Beispiel sehen, dass der Kern von Phi ein A-Teilmodul ist, also dass das der A-Invariant ist. Dafür brauche ich ein Element aus dem Kern und muss mir klar machen, dass das Bild unter irgendwas aus A auch wieder im Kern liegt. Also machen wir das. Sei A im Kern von Phi und sei A aus A. Und ich schreibe also dahinter, um das zu zeigen, V hoch A liegt auch im Kern von Phi. Sind wir uns einig, dass das reicht? Ne? K-Teilraum haben wir. Wir brauchen nur die Verträglichkeit hinter mir. Was wissen wir? Nicht wir wissen, sondern wo wollen wir hin? Und dann, was wissen wir? Um zu zeigen, dass V hoch A im Kern von Phi liegt, was muss man da eigentlich machen? Wie findet man heraus, ob irgendwas im Kern von Phi liegt? Wie frage ich so einen Vektor, wenn liegst du im Kern? Ja.
Also wir gucken uns das Bild von diesem Element unter Phi an und zeigen, dass das dann, je nachdem wo wir hingehen, die 1 oder die 0 ist. In dem Fall, wir sind
bei
Vektorräumen.
Ja.
Das heißt, dass der Nullvektor ist.
Ja, und welcher?
In W.
Entstanden. Was das zu zeigen ist? Also im Kern von Phi zu liegen heißt, dass man nach dem Abbilden auf dem Nullvektor von Zielraum landet, also in diesem Fall W. Das ist das. Und wenn wir also zeigen wollen, dass V hoch A im Kern liegt, müssen wir V hoch A mit Phi abbilden und das Beste hoffen. Das tun wir jetzt. Deswegen fange ich damit an. V hoch A Phi. Wir wissen jetzt, wo wir hinwollen. Und jetzt, wir wissen, naja, wir wissen ja tatsächlich was. Wir wissen doch, dass Phi nicht nur ein Vektorraumhomomorphismus ist, sondern sich mit der Wirkung von A verträgt. Und nach unserer Definition hieß das, dass es egal ist, ob ich zuerst mit Leuten aus A wirke und dann Phi drauf werfe oder umgekehrt. Und das kann ich doch hier sofort anwenden. Ich kann doch daraus jetzt machen, V hoch Phi hoch A. Ja, und jetzt ist alles schön. Denn das kleine V kam aus dem Kern. Wir haben gerade geklärt, was das bedeutet, nämlich das Bild unter Phi ist 0. Das heißt, V hoch Phi ist schon der Nullvektor in B. Und jetzt habe ich den noch unter A. Also muss ich mir überlegen, was so ein Element aus der Algebra A mit dem Nullvektor macht. Glücklicherweise ist das ja alles so aufgesetzt, dass die Abbildungen, die von den Elementen aus A auf V oder W bewirkt werden, Vektorraumhomomorphismen sind. Die werfen den Nullvektor auf sich selber. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall der Nullvektor raus. Also ist tatsächlich V hoch A im Kern von V. Und so haben wir gezeigt, dass der Kern ein A-Teilmodul ist. Und beim Bild kann man es genauso machen, schreibt man irgendwie hin, benutzt auch wieder die Verträglichkeit mit A, bla bla bla. Naja, und dann ist auch klar, wie man das auf dem Faktorraum definieren muss, also was da die Wirkung von A ist. Und dann passiert es genauso wie, also man macht quasi das, was man hier oben macht, man schreibt sich so einen Isomorphismus hin, der so funktioniert wie hier dieses Alpha, und dann guckt man, was passiert, wenn jetzt noch das A dann drum mischt. Aber da die Wirkung von A ja konsistent damit definiert ist, die wende ich ja auch auf Repräsentanten, dann habe ich dann immer bei einem einzelnen Repräsentanten stehen V hoch Phi hoch A oder halt V hoch A hoch Phi und dementsprechend verträgt sich das. Will jemand diese Rechnung sehen? Also warum der Isomorphismus, den ich hier definiert habe, sich mit der Wirkung von A verträgt? Soll ich das noch einmal aufschreiben? Ja? Dann haben Sie in den Unterlagen auch einmal wirklich stehen, wie so dieser Morphismus aussieht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Muss ich ein bisschen improvisieren, aber wir haben Zeit. Okay, ich nenne die einfach so Alpha wie hier unten und schreibe das nur einmal kurz ab, damit das hier im Bereich schön zusammensteht. Jetzt Alpha, aus dem Faktorraum, also Kern Phi aus V Phi, sei das Bild, Kern Phi plus V unter Alpha, definiert als V Phi aus der Lila, wissen wir, dass Alpha ein K Vektorraum Isomorphismus ist. Das zeige ich jetzt nicht nochmal alles, sondern da bitte ich jetzt nachzulesen, falls Sie sich nicht mehr ganz sicher sind, wie das alles ging. Steht alles in meinem Lila-Skript und in Ihrem vielleicht auch, aber sieht vielleicht anders aus. Jetzt brauchen wir die Verträglichkeit mit der Wirkung von A. Also schnappen wir uns jetzt hier mal diese Leute. Sein V aus V. Ich muss mir jetzt etwas aus dem Startraum nehmen und dann entscheiden, erst mit Phi abbilden oder erst mit A abbilden, aber auf jeden Fall beides nacheinander. Ich mache es mal so, Kern Phi plus V und jetzt wende ich darauf erst Alpha an und dann A. So, dann gucke ich, was passiert. So. Wenn ich anfange, Alpha anzuwenden, dann erinnere ich mich, wie das ging. Ich nehme einen Repräsentanten und bilde den mit Phi an. Okay, mache ich. Dann steht da Kern Phi plus V Phi. Und das ganze Ding wird aber ja immer noch mit A abgebildet. Ja, Quatsch. Ich nehme einen Repräsentanten und bilde ihn mit Phi ab und ich habe dann ja keine Restklasse mehr. Das heißt, da steht nicht Kern Phi plus irgendwas, sondern da steht einfach nur V hoch Phi. So, verzeihen.
Alpha. V hoch Alpha.
Nee, V Phi.
Verzeihen, ja.
Hier die Definition ist, wenn ich eine Restklasse mit Alpha abbilde, schnappe ich mir einen Repräsentanten und bilde den mit Phi ab. Und das ist wohl definiert, weil Phi von vorne weg geht. Und ich war gerade nur kurz irritiert und habe das als Vertreter interpretiert und das war Quatsch. Gut, wir waren beide kurz verwirrt. Jetzt ist es, glaube ich, richtig. V hoch Phi, hurra. Da kann ich anwenden, dass ich jetzt ja einfach nur V mit Phi abbilde. Dann mache ich irgendwas mit A, aber Phi ist ein A-Homomorphismus, deswegen ist das jetzt V hoch A hoch Phi. Aber V hoch A hoch Phi kann ich ja auch wieder als Bild interpretieren unter Alpha, nämlich als das Bild von der Restklasse vom Kern, die von V hoch A repräsentiert wird. Und dann steht da Kern Phi hoch Alpha jetzt wieder. Und dann sehen wir aber, dass es dasselbe ist, als wenn ich die Restklasse erst mit A und dann mit Alpha abbilde. Also haben wir wirklich einfach nur getauscht. Also kann man tatsächlich die Abbildung nehmen, die man aus der Linie kennt. Und die tut es sogar schon. Die ist schon mit der Wirkungsantwortheit drin. Einfach, weil alles so aufgesetzt ist, wie es halt aufgesetzt ist. Jetzt sehen wir aber, dass es wichtig ist, dass man an allen Stellen immer definiert hat, wie A wirkt. Sonst kann man solche Rechnungen nicht machen. Wir kommen zu Lemma 1.13 und da werde ich diesmal wirklich die Beweise nicht machen, sondern sagen, hey, das geht so, wie Sie das kennen und alles verträgt sich mit der Wirkung von A, denn wir haben jetzt dreimal gesehen, wie man das macht und wie man die Rechnung hinschreibt. Und dann ist Kapitel 1 zu Ende. Lemma 1.13. Das sind Isomorphiesätze. Jetzt einmal einsammeln, weil ich mir vorstellen kann, dass die nicht nur in der Vorlesung später nützlich sind, sondern dass sie vielleicht auch für die eine oder andere Übungsaufgabe verwenden wollen. Und dann müssen sie nicht selber überlegen, oh, gilt das, was ich da aus der Linie kenne, auch hier, sondern dann steht es einer da. Ja, das gilt wirklich ganz auch hier. Unter Voraussetzung 1, 2, seien. So, was braucht man denn alles? Wir brauchen V, das ist ein A-Modul. Dann brauche ich Teilmodulen U und W. Und das mache ich jetzt wieder mit dieser abgekürzten Schreibweise. U und W sind Teilräume von V und gleichzeitig A Teilmodulen. Das ist diese Notation hier. Ja, das ist alles wie in meinen Notizen. Dann gilt. Und jetzt kommen zwei Aussagen. Die erste bezieht sich darauf, was passiert, wenn wir Summen und Durchschnitte bilden. Und das ist alles total unüberraschend. Summen von Teilräumen sind Teilräume, sind dann also auch A-Modulen. Durchschnitte von Teilräumen, sind also dann hier auch wieder A-Modulen, bla bla bla, alles wie man denkt. U plus W und U geschnitten W sind A-Teilmodulen von und dann auch von allem, wo sie drin liegen. Zum Beispiel ist ein U geschnitten B auch ein A-Teilmodul von U und von B. So, auch wieder nicht überraschend. Und jetzt möchte ich mir ein Faktormodul angucken. Und dieses Vorgeplänkel braucht man, damit klar ist, dass es sinnvoll ist, was ich jetzt hinschreibe. Wenn ich nämlich jetzt den Teilmodul B plus U angucke, U plus W und B plus U ist dasselbe, und wenn ich jetzt den Faktormodul bilde mit U bzw. W, und das geht, weil W und U ja Teilräume davon sind und dann auch A-Teilmodulen, also kann ich diesen Faktormodul bilden und ich bilde die mit U. So, und wenn man jetzt an Untergruppen denkt, dann klingelt es vielleicht schon. Dieser Faktormodul ist als A-Modul isomorph zu den Faktormodul B, Modul B geschnitten U. Und ich werde das jetzt noch öfter schreiben und werde deswegen bald zu dieser Abkürzung übergehen, wo ich dieses Isomorphiezeichen mache und so ein A drin schreibe. Das heißt dann A isomorph zu. Eine Aussage kommt noch und dann haben wir das gleiche auch wieder für G-Modulen, das schreibe ich am Ende hin. Das ist jetzt der Fall, wo einer von diesen Teilmodulen im anderen drin liegt. Ich mache jetzt mal U liegt in W. Sei also zusätzlich noch U enthalten in W. Da reicht eine Mengeninklusion, aber ich schreibe es mal so hin. Das heißt, ich kann mir auch den Faktormodul W Modul U angucken. Und Vorsicht, jetzt kommen verschachtelte Faktorräume. Dann ist W modulo U Abkürzung V modulo U modulo B modulo U ist als A-Modul isomorph zu, da kommt meine Abkürzung, V modulo W. Genauso für die U. Beweis habe ich schon erklärt, warum ich den nicht hinschreibe. Denn das kennen Sie hoffentlich, wenn man A weglässt, so oder so ähnlich, außer linearer Algebra, Gruppentheorie, weiß ich nicht, vielleicht beides. Ich möchte kurz motivieren, warum man sowas vielleicht wissen will. Und ich kann verstehen, wenn Sie erstmal denken, ich will das gar nicht wissen, ich will mich nie in meinem Leben mit verschachtelten Faktorräumen beschäftigen. Aber vielleicht ja schon, denn in irgendwelchen Induktionsargumenten kann es sinnvoll sein, Informationen irgendwie zusammenpuzzeln zu können. Vielleicht wollen Sie etwas über den Faktor Modul V und Modul W wissen, aus irgendeinem Grund. Sie haben Informationen über V Modul U und W Modul U und können das dann über die Isomorphie irgendwie zusammenpuzzeln. Das sind die Situationen, in denen man sich dann freut, wenn man solche Sätze hat. Ansonsten kann man die auch verdrängen. Das war Kapitel 1. Ich wische jetzt einfach mal ein bisschen und Sie können atmen, überlegen, ob Sie Fragen haben zu Kapitel 1 und dann schauen wir, was in Kapitel 2 auf uns zukommt. Ach so, wenn jemand Beweise sehen will, ist überhaupt kein Problem. Sagen Sie mir das am Ende der Vorlesung oder so und dann mache ich eine Podcast-Folge und dann drösel ich das einmal alles auf. Schreibe die ganzen Abbildungen hin und erkläre, warum das immer mit der Wirkung von A verbunden ist. Kein Problem. Sind Ihnen irgendwelche Fragen eingefallen? Haben Sie noch einen Nachtrag zu Kapitel 1? Dann geht es natürlich mit Modulen weiter und es geht auch mit Algebren weiter, aber wir fangen jetzt an, auf spezielle Eigenschaften anzuschauen und deswegen heißt es Kapitel 2 Modulen und Algebren. Die fasst zusammen, was wir jetzt sowieso schon über die ganze Zeit benutzt haben. Nämlich das, was in Voraussetzung 1, 2 steht. Und zusätzlich wollen wir, dass V jetzt immer ein A-Modul ist. Und V soll als K-Vektorraum endlich erzeugt sein. Das haben wir jetzt oft auch schon irgendwie gebraucht, weil wir entsprechende Resultate aus Berliner draufgeworfen haben. Aber nicht immer. Es gab Resultate, die auch allgemeiner galten. Jetzt kommt eine Definition, die wichtig ist für die Übungsserie, denn da steht ja, dass man sich irgendwas angucken soll, eine irreduzierbare Wirkung und so. Das kommt jetzt. Ach, vielleicht kann ich ja erstmal motivieren, wo das vielleicht herkommt. Ich kann wieder mit linearer Algebra motivieren. Das macht Spaß. Eigentlich ist das ja alles gerade linearer Algebra 3. Habe ich das Gefühl. Wenn Sie so ein N-Morphismus Vektorraum V, dann passiert es doch ganz oft, dass Sie den Vektorraum zerlegen können. Dann können wir als Ribosom schreiben, U plus B, wobei U und B alpha invariant sind. Und dann können Sie sich eine Basis schnappen von V, die sich so zusammensetzt aus einer Basis von U und einer Basis von B. Und dann wissen Sie, dass die Basisvektoren von U von alpha wieder in U hinein abgebildet werden, die von B auch. Und das gibt Ihnen dann eine Abbildungsmatrix, die so Kästchen beschreiben wird. Und das ist schön. Also wenn hier überall so Nullen sind, dann kann man sich hier diese Kästchen angucken und dann kann man zum Beispiel Induktionsargumente machen oder so. Und interessant ist jetzt, was passiert, wenn das nicht geht. Also, was lernen wir über den Vektorraum und die Abbildung, wenn es nicht möglich ist, so eine Zerlegung zu finden, sodass die Matrix dann so in Kästchen zerfällt, wenn das irgendwie nicht geht. Das kann man als Motivation für diese Definition nehmen. Ja, unter Voraussetzung 2.1 heißt V einfacher A-Modul oder eine andere Sprech- und Schreibweise dafür ist irreduzibler A-Modul. Genau dann, wenn gilt. Erstens soll der Vektorraum nicht nur aus dem Nullvektor bestehen. Der soll irgendwie interessant sein. Das möchte man hier gerne fordern. Genauso wie ja auch eine einfache Gruppe nicht trivial sein soll, also nicht nur aus einem Element bestehen soll. Ich könnte auch sagen, die Dimension von V soll mindestens 1 sein. Und jetzt kommt so eine Art Unzerlegbarkeitseigenschaft und deswegen passt auch vielleicht das Wort irreduzibel. Man möchte jetzt gerne fordern, dass die einzigen A-invarianten Teilmodulen von V der ganze Raum V und der Nullraum sind. Das, dazwischen soll nichts Interessantes sein, was A-invariant ist. Insbesondere kriegt man dann nicht so eine interessante Zerlegung hin, wie ich das hier angedeutet habe. Der Nullraum und V A-Invarianten K-Teilbar. Oder in anderen Worten, die einzigen A-Teilmodulen. Es gibt keine anderen. Analog für G, wenn also eine Gruppe G wirkt, dann kann ich auch sagen, V ist ein einfacher G-Modul oder ein irreduzibler G-Modul und dann soll genau dasselbe gelten. Analog für G. Und hier ist noch eine andere Art und Weise, das zu sagen. Also falls Sie das irgendwo anders sehen, lesen, hören, wie auch immer. Eine andere Art, das zu sagen, ist, A wirkt irreduzibel auf V. Oder die Gruppe G wirkt irreduzibel auf V. A wirkt irreduzibel auf V. Vorsicht! Wenn Leute das sagen oder schreiben, dann meinen sie häufig nur die zweite Eigenschaft. Also, dass es keine interessanten A-invarianten Teilmodulen gibt. Und es ist häufig nicht klar, ob die auch meinen, dass der Modul Dimension mindestens 1 hat. Also Vorsicht, wenn das irgendwo steht. Aber wenn irgendwo steht, einfacher A-Modul oder irreduzibler A-Modul, dann kenne ich es nur so, dass der Vektorraum dann auch wirklich mindestens Dimension 1 haben soll. Nur ein kleiner Warnhinweis, falls Sie noch woanders lesen. Als nächstes kommt die Definition halb einfach. Und wieder gibt es zwei Standardwörter dafür. Halb einfach ist das eine, voll reduzibel ist das andere. Und ich sage das jetzt immer nur dazu, weil es einfach irgendwie Tradition ist, dass es diese verschiedenen Begriffe gibt. Und so sind Sie dann vielleicht weniger irritiert, wenn Sie das irgendwo lesen. Ich neige dazu, von irreduzibler Wirkung zu sprechen. Bei den Modulen sage ich tatsächlich häufiger sowas wie einfach und halb einfach. Ich verwende das Wort voll reduzibel, glaube ich, nie. Ich sage das immer dazu, aber ich verwende es selber eigentlich nicht. V heißt halb einfach oder vollreduzibel. Und gemeint ist wieder bezüglich der Wirkung von A oder als A-Modul, das schreibe ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dazu. Genau dann, wenn es möglich ist, V als direkte Summe von einfachen A-Teilmodulen zu schreiben. Also genau dann rennt es ein. N aus N0 gibt, und ich sage gleich, was N gleich 0 hier bedeutet. Und einfache A-Teilmodulen 1 bis UN von A, von V, Entschuldigung, mit der Eigenschaft, dass ich V als direkte Summe schreiben kann, und das ist wichtig, direkte Summe ist wichtig, von U1 hin zu UN. Und da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Klärungsbedarf. Erstens, was passiert, wenn N gleich 0 ist? N gleich 0 ist der Spezialfall, dass es diese einfachen A-Teilmodule nicht gibt und dass V die leere direkte Summe ist, das heißt, V ist der Nullraum. Das heißt, der Nullraum ist halb einfach, aber nicht einfach. Dieser Spezialfall ist damit drin und das ist extra so gemacht. Was bedeutet diese direkte Summe hier? Das kennen hoffentlich alle aus der Lina. Wiederholen wir nochmal kurz. Was heißt direkte Summe bei Teilräumen?
Für jeden Vektor in V finde ich Vektoren U1 bis UN aus den entsprechenden Vektorräumen, dass ich die einfach addieren kann und dann V rauskommt.
Das wäre Summe. Direkte Summe heißt auch, dass das geht. Und zusätzlich?
Dass die Darstellung eindeutig ist.
Richtig, dass die Darstellung eindeutig ist. Genau, vielen Dank. Das ist eine sehr schöne, kompakte Art, das zu sagen. Es gibt noch eine andere Definition, die viele Studis aber irgendwie schwieriger finden und die auch vielleicht mehr Raum für Missverständnisse wirkt. Nämlich, dass V die Summe ist. Sprich, man kann jedes V so als Summe darstellen und dass zusätzlich, wenn ich irgendeinen von diesen Rollen nehme und die Summe der anderen, dass dann der Durchschnitt immer nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist vielleicht fehleranfälliger. Also vielleicht ist tatsächlich diese Definition die schönere. Jedes V aus V lässt sich eindeutig als Summe von Vektoren aus diesem Bus schreiben. Und jetzt wollen wir zusätzlich noch, dass diese Zerlegung unter A invariant ist. Das ist das, was wir hier fordern für halb einfach. Und wieder analog bei G-Modulen. Das zieht sich jetzt noch eine Weile ein bisschen durch. Wir brauchen später die Sprache für beides. Wir brauchen es für die Algebren und für die Gruppen. Aber da die Argumentation immer völlig analog verläuft, habe ich entschieden, an ganz vielen Stellen es für die Algebren zu machen. Da zeigen wir dann im Zweifel mal eine Eigenschaft mehr oder zwei. Aber haben das dann auf jeden Fall für beide Fälle abgedeckt. Gut. Ich schaue mal eben, ob ich alle Bemerkungen gemacht habe, die ich machen wollte. Einfach und irreduzibel, ja. Halb einfach und voll reduzibel. Und der Nullraum ist halb einfach, aber nicht einfach. Bla, bla, bla. Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Mini-Beispiel, warum man sich sowas vielleicht angucken will. Und um ein Gefühl dafür zu geben, wie sowas aussehen kann. Beispiel 2-2, stimmt das? Ja, 2-1, 2-2. Wir machen eine Babyoperation. Also so wie gerade, da haben wir so ein 3 auf einem dreidimensionalen Vektorraum. Jetzt machen wir 5-2 auf einem zweidimensionalen Vektorraum. Also ganz klein. Und die natürliche Wirkung soll dann die sein, über die wir geredet haben, dass nämlich die Elemente der symmetrischen Gruppe bei einer festen Basis die Basisvektoren so vertauschen, wie die Indizes das sagen, und dann wird das linear fortgesetzt. In dem Moment, wo man sich also für eine Basis entschieden hat, kann man das immer machen und dann ist es immer kanonisch, was da passiert. Wirkung ist das gemeine, was ich gerade gesagt habe. Insbesondere wissen wir, was die Elemente der Gruppe mit den Basisvektoren machen. Genau, machen Sie eine typische Handbewegung. Genauso sieht es aus. Und jetzt möchte ich eine Zerlegung hinschreiben. Interessant. Ich glaube, meine Notizen sind falsch oder ich verstehe sie nicht mehr, aber ich erfinde kurz was. Ich würde sagen, dass man V zerlegen kann als Summe von eindimensionalen Teilräumen, als direkte Summe und so, dass es auch noch genvariant ist. Und ich denke, es müsste so gehen. Denn ich glaube, das ist nicht einfach. V ist halb einfach. Denn, gucken wir mal, ob ich recht habe. Ich würde V schreiben als direkte Summe von Erzeugnis von B1 plus B2 und dem Erzeugnis von B1 minus B2. Wegen der Eigentlichkeit der Darstellbarkeit in der Basis, bla bla bla, sind das verschiedene eindimensionale Teilräume. Und ich denke, dass beide invariant sind unter der Wirkung. Bei dem ersten ist es klar. Und beim zweiten, da wird ja aus B1 minus B2 B2 plus B1, aber das ist das Negative davon, liegt also in dem Teilraum, deswegen klappt das. Insbesondere, also hier kann man sehen, dass V halb einfach ist, aber nicht einfach, weil jetzt zum Beispiel das hier ein interessanter genvarianter Teilmodul ist, der hat Dimension 1. Und dementsprechend ist es weder der Nullraum noch der ganze Raum. Ich auch irgendwie natürlich finde, ist, die Wirkung von GAV ist nicht irreduzibel. Man findet dann auch interessante invariante Teilstrukturen. Okay, jetzt können Sie sich das hoffentlich ein bisschen besser vorstellen, was da passiert. Ich mache mal eine Notiz hier. Vielleicht ist das nur ein Tippfehler, aber mein Beispiel hier stimmt nicht. Und da wir noch Zeit haben, schreibe ich mal das nächste Dilemma an und ich denke, wir können einen Teil des Beweises schon machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt haben Sie jedenfalls, glaube ich, alles, was Sie für die Übungsaufgaben brauchen und deswegen müssen wir uns jetzt nicht hetzen. Ja, ich mache das hier unten weg. Dass wir diese Definition sehen, ist, glaube ich, sinnvoll gleich für den Beweis. Manchmal sieht man ja so Eigenschaften und denkt sich dann, ja, aber wie zur Hölle soll ich das zeigen? Ich habe doch keine Lust, jedes Mal die Definition nachzuprüfen. Und dann ist es schön, wenn man so ein Dilemma hat oder einen Satz, was sagt, folgende Sachen sind gleichwertig zur Definition. Und dann ist da eigentlich immer irgendwas Nettes dabei, was man gut zeigen kann. Ein bisschen ist das nächste Dilemma so zu verstehen. Das geht in die Richtung. Es gelte wieder Voraussetzung 2.1. Dann sind die folgenden drei Aussagen gleichwertig. Oh, schreibe ich eigentlich noch deutlich genug? Wir sind zu wenig und dann schreibe ich so klein, aber solange Sie nicken und sich nicht beschweren. Okay. Es geht um Halbeinfachheit. Ach witzig, da habe ich halb einfach zusammengeschrieben, hier schreibe ich einen Bindestrich. Ich glaube, das ist mir egal. Verzeihen Sie mir, wenn ich es nicht konsistent mache. Ich bleibe jetzt erstmal mal zusammen. V ist halb einfach. So, das ist das, worum es uns ganz oft geht. Und hier sind zwei gleichwertige Eigenschaften. Persönlich mag ich B besonders gerne. Zu jedem A-Teil Modul U von V existiert sozusagen ein dazu passender, direkter Summand, der auch A-invariant ist. Das heißt, wir finden ein A-Teil Modul B V von V so, dass ich V als direktes umschreiben kann von A, Entschuldigung, von U und W. Und wenn ich jetzt sozusagen lineare Algebra-Sprache verwende und berücksichtige, dass wir die ganze Zeit das A haben, was noch wirkt, dann könnte man das sagen als jeder A-Teil Modul U von V besitzt ein A-invariantes Komplement. Also so einen direkten Summanden dazu, der auch A-invariant ist. Und Eigenschaft C ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Es ist nämlich gleichwertig, so halb einfach sein, dass man V überhaupt nur als Summe von einfachen A-Teilmodulen schreiben kann. Oder in anderen Worten, dieses direkt bei direkte Summe, das ist, muss man nicht zeigen, das ist automatisch erfüllt und wir sehen gleich warum. V lässt sich als Summe von einfachen A-Teilmodulen schreiben. Diese drei Sachen sind gleichwertig. Und jetzt machen wir das so, dass wir also im Kreis rumgehen. Wir zeigen aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt A. Das ist jetzt das Beweisschema. Schreibe ich uns zur Orientierung hier einmal hin, damit Sie wissen, wo wir sind. Wir machen also aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt A. Los geht's. Eine von den Sachen kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Fangen wir an mit aus A folgt B. Gut, wir wissen jetzt also, dass V halb einfach ist und oben steht die Definition. Können wir da nochmal hingucken? Das wissen wir jetzt. Und jetzt schnappen wir uns ein A-Teilmodul U und wir suchen so ein B dazu. Na gut, wir denken wieder einfach, linear Algebra. Vektorraum V, Teilraum U, dann finde ich doch garantiert einen Teilraum, der, dass die Summe erstmal V ist, oder? Ich könnte die Basisergänzung machen, ne? Basis von U ergänzt zu der Basis von V, schnappen wir das durch die Basisvektoren. So. Was kann ich noch machen? Ich kann gucken, ich kann mir einen Teilraum schnappen, der sich mit U nur im Nullvektor schneidet. Könnte ich übrigens mit der gleichen Idee machen. Auch Basisergänzung, wenn ich mir den dazugenommenen Basisvektor nehme und das Erzeugnis davon, dann muss das mit dem U, mit dem ich angefangen habe, einen trivialen Schnitt haben, im Sinne von, da liegt nur der Nullvektor drin, wegen der Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in der Basis. Das heißt, da haben wir jetzt irgendwie so zwei Richtungen, die wir überlegen können. Und jetzt schreibe ich das abstrakt hin. Ich schnappe mir einen Teilraum W, der von der Dimension her möglichst groß ist und so, dass er U nur im Nullvektor schneidet. Gleichzeitig möchte ich gerne noch, dass dieser Teilraum A invariant ist. So, ich suche also unter den Teilräumen, die das irgendwie tun, und bastel mir einen, der A invariant ist. Das ist B. Ein bezüglich der Dimension kann ich alles machen, weil der V endlich dimensional ist. Das heißt, ich kann sowas machen wie bezüglich der Dimension, die so groß ist, ergibt Sinn. Ein bezüglich der K-Dimension möglichst großer A-Teilmodul von V für den U-Bestimmten B nur aus der Nullvektor besteht. Okay, es gibt sowas, wir haben gerade geguckt, wie würden wir da naiv rangehen und sowas basteln, und da muss man ein bisschen gucken mit der Wirkung von A, aber es geht. Jetzt zeigen wir erstmal, dass die Summe von den beiden V ist. Sind wir dann fertig? Naja. Wir haben dann, dass die Summe V ist. Wir haben schon, dass der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht, also wäre das dann die direkte Summe. Und beide sind A-invariant, also reicht das tatsächlich um B zu zeigen. Wir müssen eigentlich nur zeigen. Plus W. Das reicht. Das haben wir uns gerade klar gemacht. Und das mache ich jetzt, indem ich annehme, es sei nicht so. Was wissen wir denn über U plus W? U plus W ist auf jeden Fall ein K-Teilraum. Außerdem sind U und W beide Invariant, also ist die Summe Invariant. Also haben wir jetzt mit U plus W ein A-Teilmodul von V. Und wenn das nicht ganz V ist, dann ist es halt ein echter, hat also eine echt kleinere Dimension. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Info machen. Angenommen, das sei falsch. Wir haben noch nicht benutzt, dass V halb einfach ist. Jetzt möchte ich das benutzen. Ich möchte so eine Zerlegung von V hinschreiben mit solchen U's. Und jetzt kommt die Idee, die ich dann verfolgen möchte. Wenn all diese U's in der Summe U plus W enthalten wären, dann wäre ganz V dann enthalten. Also wäre das dann, wäre U plus W schon der ganze Raum. Wenn wir annehmen, dass das nicht so ist, muss es also möglich sein, bei diesen U's in der Zerlegung mindestens eins zu finden, was nicht in U plus W liegt. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen. Das dahin, damit wir hier unten weitermachen, so dass man V schreiben kann als direkte Summe. So, jetzt haben wir das da einmal, dann können wir gleich aufsperren. Und ich habe gerade schon angedeutet, unter der Annahme, dass U plus W nicht ganz V ist, finden wir eines von diesen U's, mindestens eins, was nicht in U plus W drin liegt. Und so eins nehme ich mir jetzt und den Index dazu nenne ich J. Mit der Annahme existiert ein J aus der Decke 1 bis M, so dass J nicht enthalten ist in U plus W. Dann kann ich mir jetzt ja mal den Durchschnitt angucken von UJ mit U plus W. Warum will ich das? Na, weil diese U's einfach sind. Das habe ich hier nicht mehr dazu geschrieben, ist aber vielleicht sinnvoll. Da bei der Eigenschaft A, beim halb einfach sein, da steht ja mit dabei, dass diese Zerlegung, die ich da hinschreibe, eine ist, die ich aus einfachen A-Teilmodulen basteln kann. Das heißt, ich möchte mir diese U's jetzt auch gerne einfach hernehmen. Und wir erinnern uns, einfach hieß, man ist nicht der Nullraum, okay? Und es gibt aber außer dem ganzen Raum und dem Nullraum da drin keine Invarianten, keine A-Invarianten, Teilräume. Und jetzt können wir das hier benutzen. UJ liegt da nicht drin, dann kann ich ja mal den Durchschnitt angucken. Der Durchschnitt wird irgendwie A-Invariant sein. Okay, schauen wir uns an, was die Möglichkeiten sind. Ich möchte mal kurz auf die Uhr schauen. Oh ja. So, dieses Ding, vielleicht sollte ich dir einen Namen geben. Ja, ich nenne das mal D wie Durchschnitt. Weil wir das jetzt ein bisschen angucken. UJ geschnitten mit der Summe U plus W. Das ist jetzt gerade ein interessanter Teilraum, würde ich sagen. So, dieses Ding ist A-Invariant. Denn es liegt ja drin. Daher gibt es zwei Fälle, denn das UJ ist ja einfach. Und diese beiden Fälle gucken wir uns an. Zwei Fälle. Erster Fall, dieses D muss der Nullraum sein. Oder D muss der ganze Raum UJ sein. Was anderes geht. Mal kurz schauen. Ja, was würde bedeuten, dass D gleich UJ ist? Dieser Durchschnitt hier ist UJ, genau dann, wenn UJ drin liegt in plus B. Da steht aber, dass es nicht da drin liegt. Das heißt, dieser zweite Fall führt sofort zum Widerspruch. Der geht gar nicht. Wir haben also nur den ersten und in diesem ersten Fall können wir nochmal weitermachen. Und da argumentiere ich jetzt mit der nächsten Annahme, die ich zum Widerspruch führen möchte. So, also das verfolge ich nicht weiter für den zweiten Fall, sondern nur den ersten. Angenommen, es sei UJ plus W gleich W. Wir haben jetzt geguckt, wie sich UJ zu U plus W verhält. Als nächstes gucken wir, wie sich UJ nur zu W selber verhält. Denn ich möchte die Strategie ein bisschen erklären. Wir haben ja angefangen mit diesem U plus W. Ziel ist zu zeigen, dass das der ganze Raum ist. Wir nehmen an, es sei nicht so. Und jetzt ist ja die Frage, können wir das W irgendwie größer machen, sodass wir dann auf den ganzen Raum kommen? Und widerspricht das dann vielleicht der Wahl von W am Anfang, wo die Dimension ja schon möglichst groß sein sollte mit irgendeiner Eigenschaft? Das ist gerade so ein bisschen die Richtung, in die wir basteln. Fangen wir also an mit angenommen, UJ plus W sei W. Na dann, das geht nur wegen Dimensionsformel oder irgendwas, wenn UJ schon selber in W drin liegt. Ich mache also jetzt da unten weiter mit der Argumentation. Dann ist UJ enthalten in W. Aber Moment, wenn ich dann UJ mit U plus W schneide, dann, naja, UJ liegt in B drin, also liegt es in U plus B, also ist der Durchschnitt dann ja doch wieder UJ. Das heißt, das geht nicht. Also, ist wieder so ein Fall, der einfach nicht vorkommt. Daher ist dieser Raum UJ plus W größer als W, hat insbesondere eine größere Dimension. Ich schreibe mal insbesondere. Insbesondere ist die Dimension von UJ plus W größer als die Dimension von, das wird gleich noch wichtig, weil wir W ja bezüglich der Dimension als möglichst groß gewählt haben. Was heißt das jetzt? Wir haben W als möglichst groß gewählt, bezogen auf die Dimension, aber ja mit einer Eigenschaft. Erstens A-Teilmonol, okay, das ist in Ordnung, UJ plus W ist auch ein A-Teilmonol. Aber zusätzlich steht hier noch, U geschnitten W soll nur aus dem Nullvektor bestehen. Wenn das Ding also jetzt eine größere Dimension hat, dann darf es sich mit U nicht mehr nur im Nullvektor schneiden. Ansonsten haben wir einen Widerspruch zur Wahl von B. Das können wir dann festhalten. Da UJ plus W ein A-Teilmonol folgt aus der Wahl von B, dass diese andere Bedingung dann nicht erfüllt sein kann. Und ich zeige dir nochmal, U geschnitten W gleich Nullraum wird jetzt zu U geschnitten W plus UJ gleich Nullraum. Und das soll nicht gelten. Zur Wahl von B. Okay, jetzt basteln wir noch einen Widerspruch und dann sind wir fertig und dann hören wir auch auf. Dann haben wir nämlich wunderbar für einen Weißlichter gezeigt. Oh, wie führe ich das jetzt zum Widerspruch? Ja, so wie man es immer macht, ne? Wenn irgendwas nicht der Nullraum ist, dann kann man sich da drin was schnappen, was nicht Null ist. Schnappen wir uns was. Sei klein v, genau. Ja, sei klein v. Nicht der Nullvektor. Und das soll in diesem ganzen Zeug drin liegen, also in U geschnitten, UJ plus W. So, wie mache ich das jetzt? Einerseits liegt das in U, andererseits liegt das in UJ plus W. Das heißt, ich kann es schreiben als etwas aus UJ plus etwas aus W. Das möchte ich explizit machen, glaube ich. Kann Jetzt muss ich gucken, ich habe hier irgendwas umgebrüsselt. Oh, das ist jetzt irgendwie der übliche Trick, ne? Ich nehme jetzt U und schreibe das als V-W. Wo lande ich dann? V kommt aus U. Das heißt, es ist keine V mehr, es ist ein U. Dann habe ich hier minus W. Minus oder Plus ist egal, wenn man in Summen von Teilräumen denkt. Und das kommt aus W, also lande ich insgesamt in U plus W. Okay, das kleine U kommt also einerseits aus U plus W, andererseits kommt es aber, das steht hier, aus UJ. Und das ist jetzt gerade ganz schnell, denn wenn man in U plus W liegt und gleichzeitig in UJ, dann liegt man im Durchschnitt, also in D, aber das besteht nur aus dem Nullraum. Da in dem Fall sind wir gerade. Und das, ja, da, also da sehen wir dann, wie es weitergeht. Gleichzeitig. Was passiert, wenn U der Nullvektor ist? Das heißt ja, V und W sind gleich. V kam aus diesem Durchschnitt hier. W kommt aus W. Was bedeutet es, wenn die beiden gleich sind? Naja, dann landen die in U geschnitten W. Also einerseits in U, andererseits in W. Denn U geschnitten W war von Anfang an auch nur der Nullraum. Das heißt, ja, das ist sofort ein Widerspruch. V ist jetzt der Nullvektor, aber irgendwo steht, dass dieses V nicht als Nullvektor gewählt war. Offensichtlich geht das also nicht. Das heißt, dass dieser Durchschnitt doch der Nullraum sein muss. Das heißt, dieses W war am Anfang doch noch nicht groß genug gewählt. Und das war auch genau der Grund, warum wir noch nicht den ganzen Raum hatten. Also führt dieser Widerspruch dazu, dass wir am Anfang doch schon mit U plus W den ganzen Raum V hatten. Das zeigt die Richtung von A nach B. Jetzt gucke ich einmal kurz, ob es da Fragen gibt mit diesen ganzen sich Teilräumen. Mir macht sowas ja Spaß. Ich bastel gerne irgendwie mit Gruppenelementen bei Vektoren so rum und formel das irgendwie zusammen. Was haben Sie da vielleicht noch für Fragen? Erstmal keine. Okay, das heißt, dann merken wir uns fürs nächste Mal, wir haben jetzt schon aus A folgt B und wir brauchen noch die beiden anderen Teile und dann haben wir dieses schöne Lemma.